SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
20. September 1974. Das Erzbistum Köln gründet ein Referat für den Dialog mit nichtchristlichen Religionen.
Fast 2000 Jahre ignoriert die Kirche Judentum, Islam, Hinduismus oder Buddhismus. Dialog ist völlig undenkbar.
Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil
1962 bis 65
hat die Kirche von sich im Grunde so gesprochen und gedacht, dass sie allein heilig und seligmachend ist.
Thomas Lemmen ist Professor für interreligiöse Dialogkompetenz an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen.
Die Kirche hat doch eine gewisse Selbstgenügsamkeit. Da war erstmal ein Bewusstseinswandel nötig.
Weihbischof Rolf Steinhäuser ist zuständig für Ökumene und interreligiösen Dialog im Erzbistum Köln.
Und diese Einrichtung der ökumenischen Kontaktstelle für Nichtchristen, das war so, ja, ein erstes deutliches über die bisherigen Linien hinausgehen.
Kardinal Josef Höffner überschreitet die bis dato rote Linie im September 1974. Als erstes Bistum der Welt beginnt Köln den Dialog mit dem Islam.
Sie wissen, Mitte der 60er Jahre beginnen in Deutschland viele Menschen aus anderen Ländern zu arbeiten. Und damit kam eigentlich die erste größere Gruppe auch von Muslimen ins Land.
Gastarbeiter, wie man sie damals nannte, aus der Türkei, Marokko, Tunesien. Nach dem Anwerbestopp 1973 folgt der Familiennachzug. Und plötzlich gibt es nicht nur muslimische Männer, sondern auch Frauen und Kinder in einer ihnen fremden deutschen Gesellschaft.
Da sagte der Kardinal Höffner, da müssen wir etwas machen, den Menschen behilflich sein, dass sie sich in der Gesellschaft zurechtfinden.
Werner Höpsch hat das Dialogreferat über 20 Jahre geleitet.
Kardinal Höffner war ja ein Professor für Sozialethik in Münster und ist dann nach Köln gekommen und Erzbischof geworden. Dieser Blick der Sozialethik, aus diesem Blick heraus hat er dann diese Gründung des Referates übernommen.
Als Papst Johannes der 23. mit dem Vatikanischen Konzil die große Denkwende der katholischen Kirche einleitet, da geht es ihm zunächst keineswegs um den Islam.
Papst Johannes der 23. hatte den Wunsch, das Verhältnis der katholischen Kirche zum Judentum auf eine neue Basis zu stellen und ein Ende zu machen mit der schwierigen und unheilvollen Geschichte.
Wir müssen uns auch zu unserer eigenen Schuld stellen in der Sache. Sie wissen, dass wir am Kölner Dom etwa 35 antijüdische Artefakte haben.
Nicht nur Kunstwerke fördern den Antijudaismus. Fast 2000 Jahre lang hat die Kirche die Juden für den Gottesmord verdammt und mit ihrer kompromisslosen Haltung dem Antisemitismus Vorschub geleistet.
Als Johannes der 23. verkündete, dass er eine Erklärung über das Verhältnis zum Judentum vorhat, da gab es eine riesige Aufregung.
Nicht nur innerkirchlich entflammen heftige Debatten. Protest kommt auch aus der arabischen Welt.
Weil man diese theologische Erklärung politisch missverstand und dachte, aha, das ist eine Anerkennung des Status quo Israel-Palästina.
Die palästinensische Befreiungsorganisation befindet sich damals in der Gründungsphase. Und der syrische Rundfunk fragt,
20 Jahrhunderte hat die Kirche daran festgehalten, dass die Juden Gottesmörder sind. Warum ändert sich das jetzt?
Beobachter urteilen damals,
ein veritabler Politkrimi. Kein anderes Konzilsthema als die Judenerklärung zog mehr weltpolitische Gegensatzpaare vor die Pforten von St. Peter in Rom.
Auch die orthodoxen und orientalischen Christen waren mit so einem Plan nicht einverstanden. Und deswegen hat man diese Judenerklärung erstmal in die Schublade gelegt.
Purer Schock ergreift die Reformer in der Kurie 8 Monate nach Eröffnung des Konzils. Papst Johannes der 23. stirbt unerwartet. Die Traditionalisten jubeln. Schon seit Monaten bringen sie antijüdische Pamphlete in Umlauf.
Annuntio vobis, gaudium magnum. Habemus Fabam.
3 Wochen nach dem Tod von Johannes dem 23. ist der neue Papst gewählt. Paul VI. Setzt das Konzil fort und hinter den Kulissen setzen die Gegner alles daran, die Entwürfe der Erklärung Nostra Aetate, wie sie heißt, in unserer Zeit verschwinden zu lassen.
Venerabilis fratres, decreta.
Erst als dann Paul VI. Die Idee hatte, die Erklärung über das Judentum zu erweitern und die anderen Religionen mit in den Blick zu nehmen, hat man die Texte wieder aus der Schublade rausgeholt und entsprechend umgearbeitet.
Der Schachzug Pauls VI. Bringt den Islam überhaupt erst ins Spiel. Juden gibt es seit dem Holocaust im Köln der 1960er Jahre nur noch wenige. Dafür aber viele Muslime durch den Zuzug der damaligen Gastarbeiter. 1965, noch während des Konzils, kommt es in Köln zu einer kleinen Sensation. Der stellvertretende Dompropst lädt die Muslime ein, ihr Festgebet zum Ende des Fastenmonats Ramadan im Kölner Dom zu halten.
Ein Tag der Religionsgeschichte gemacht hat,
schreibt die Kölnische Rundschau. Die rund 2000 Muslime in Köln haben ja damals noch keine Moschee. Das Erzbistum bezeichnet die Einladung zwar kurz darauf als Betriebsunfall, aber 9 Jahre später gründet Kardinal Höffner die Ökumenische Kontaktstelle für Nichtchristen, die heute Fachbereich interreligiöser Dialog heißt.
Wir sind offen für alle. Also wir sagen, wir sind eine Servicestelle für alle, die gerne in Dialog treten wollen. Das ist oft auch nicht so einfach. Gerade die kleineren Religionen, zum Beispiel Aleviten, Bahai, Jesiden, da haben wir auch gute Kontakte und vor allem auch das Personal.
Anna-Maria Fischer ist die Leiterin seit 2017. Die Fachstelle hat 9 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, während andere Bistümer, auch die evangelischen Landeskirchen, oft nur eine halbe, manchmal eine ganze Stelle haben. Bei Muslimen, Hindus, Buddhisten oder Bahai aber ist der Dialog überwiegend ehrenamtlich organisiert.
In anderen Religionen ist das erst von der muslimischen Seite jetzt so nach und nach gekommen, dass wir da auch hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen mitunter haben, aber immer noch viel ehrenamtlich läuft.
Der Fachbereich Dialog in Köln bietet heute ein Netzwerk für Kontakte und Bildungsprogramme mit allen Religionen. Vor 50 Jahren steht zunächst eher soziale Hilfe im Mittelpunkt.
Also der Schwerpunkt war tatsächlich das soziale Angebot und das dialogische Angebot. Wir haben also zum Beispiel einen türkischstämmigen Sozialberater angestellt, der war also ein Muslim beim Erzbistum beschäftigt. Die Außenstelle in Köln, Chorweiler, war ganz stark auf diese soziale Dimension ausgerichtet.
Auf Bildungsarbeit, Begegnung und besonders die Frauenarbeit.
Die Frauen waren sehr isoliert und das war dann eben der Grund, dass man gesagt hat, wir müssen für die Frauen und deren Kinder und Jugendlichen etwas anbieten. Da gab es eine Teestube, da gab es Nähkurse für Frauen, es gab einen Chor für Kinder, Sprachkurse, Alphabetisierung.
Diplompädagogin Ute Gau arbeitet seit 40 Jahren in der Außenstelle Köln-Chorweiler.
Der Kardinal Höffner hatte ja gesagt, ich möchte nicht, dass die Muslime, die hier als Gäste kommen, in ihr Heimatland zurückkehren und sagen, wir haben keine Christen getroffen.
Aus den Gästen werden Mitbürger, schließlich Deutsche. Rund 120.000 Musliminnen und Muslime leben heute in Köln. Und es gibt etwa 45 Moscheen, ganz verschiedener Ausrichtung. Für den Dialog aber habe es keine Blaupause gegeben, sagt der frühere Leiter Werner Höpsch.
Was bedeutet eigentlich interreligiöser Dialog in Bezug auf andere Religionen? Es wurde deutlich, dass hier ein wichtiges Feld des Lernens besteht.
Dialog fällt nicht vom Himmel, meint Thomas Lemmen.
Das ist ja ein langwieriger Prozess.
Ich habe auch unheimlich viel Geduld gelernt in dem Ganzen, weil Dialog braucht Zeit.
Weiß auch Dunja Elemenler, die muslimische Vorsitzende der christlich-islamischen Gesellschaft.
Am Anfang stand vielleicht so sehr die intellektuelle Auseinandersetzung. Ich sag dir was über den Islam und ich sag dir was über das Christentum. Und heute sind wir bei anderen Dingen.
Heute geht es darum, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen in der Gesellschaft.
Wir bilden Muslime und Musliminnen zu Notfallseelsorgern oder Begleitern aus. Sehr viel Konkretes, also an die Stelle des, sag ich mal, des Sprechens miteinander, tritt mehr und mehr das Zusammenarbeiten.
Es gibt aber auch Rückschläge. Vor allem seit 2001. Seit dem islamistischen Terroranschlag auf das World Trade Center in New York. Ob rechte Radikalisierung oder islamistische Anschläge in London, Paris, in Israel.
Alle globalpolitischen Ereignisse spielen sich irgendwann hier in Deutschland wieder, negativ oder positiv. Und da erleben wir im Moment, dass der Konflikt im Nahen Osten tatsächlich viele belastet und auch das Verhältnis belastet.
Und jedes Mal stellt sich die Frage,
ist das nicht das Ende des Dialogs?
Gerade nicht. Doch Thomas Lemmen fühlt sich oft an die Echternacher Springprozession erinnert. Zwei Schritte vor, einer zurück.
Bei den Anschlägen im September 2001 war es eben so, dass die Attentäter sich auf den Koran beriefen.
Das führte einerseits zur Pauschalverurteilung des Islam. Andererseits wurden Muslime nicht müde zu beteuern, das seien Terroristen. Die hätten mit dem Islam nichts zu tun. Islam heiße Frieden. Daraus folgt, so Werner Höpsch,
dass wir jetzt sowohl auf muslimischer Seite wie auch auf christlicher Seite sehr hellhörig sein müssen, wie heilige Schriften ausgelegt und verstanden werden. Da gibt es eben nicht nur die eine Deutung. Aber wir müssen zugleich erkennen, dass in den heiligen Schriften eben auch gewaltfördernde Stellen enthalten sind. Also interreligiöser Dialog, der muss auch zu einem Prozess innerhalb der Religionsgemeinschaften führen.
Viele Musliminnen und Muslime begrüßen den Dialog. Manche sind aber auch verunsichert, haben einen Rest von Misstrauen.
Da ist dann stärker das, was Kirche missionarisch gemacht hat. Das ist sehr stark präsent, auch immer noch.
Meint Dunja Ellemendler.
Dass das als Grund genommen wird, um zu sagen, nee, wir wollen da lieber nicht in Austausch treten, weil sie wollen uns ja sowieso nur von ihrem Glauben überzeugen. Ja, manchmal kriegt man ja schon diese Atmosphäre dann schon immer noch mit von, ich weiß es eigentlich besser. Das würde ich dann aber nicht als Dialog bezeichnen.
Das gilt übrigens auch für die Buddhisten. Also es gibt auch da durchaus Kreise oder Menschen, die so sehr distanziert dazu stehen, ein bisschen ablehnend.
Werner Heidenreich ist Mitglied der Buddhistischen Union Deutschland.
Es ist schon so, dass die Öffnung gegenüber anderen Religionen auch für manche mit der Furcht verbunden ist, vor Identitätsverlust. Das ist es aber eben nicht.
Also was ich mir wünschen würde, ist mehr Mut zum Fettnäpfchen. Und dass man halt dann darüber spricht und dann halt gemeinsam eine Lösung findet.
Die Kölner haben in dem Sinne auch eine Pionierarbeit geleistet. Ich bin selber überrascht, weil das Kölner Erzbistum ist ja in der Regel äußerst konservativ und hat auch keinen allzu progressiven Ruf, so generell.
Weihbischof Steinhäuser ist zuversichtlich, dass auch Erzbischof Wölki den Dialog weiterführt.
Ich glaube, das ist gar keine Frage, das ist selbstverständlich. Das ist ihm auch ganz wichtig. Papst Franziskus, der sagt, nichts ist verloren, wenn man den Dialog wirklich praktiziert.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an die Gründung des Referats für den Dialog mit nichtchristlichen Religionen durch das Erzbistum Köln. Zeitzeichen am Montag über Mary Mellon, die erste nicht erkrankte Trägerin von Typhus in den USA.